Herzlich willkommen im Podcast Halten und Gehalten werden. Heute mit einem ganz besonderen Gespräch mit einer, wie ich finde, besonderen Frau und zu einem besonderen Thema, denn wir sprechen über Mutterschaft mit besonderem Kind. Du merkst, es gibt ganz viel Besonderes in dieser Folge, ganz viel Tiefgang, wie ich finde. Kira hat uns einmal mitgenommen auf ihre Reise der Mutterschaft. Wir haben darüber gesprochen, wie es ist, ja, in der Unterwelt zu sein und wie es ist, auch wieder aufzutauchen und den Alltag mit Freude zu füllen, auch wenn es Herausforderungen gibt und es durchaus nicht leicht ist, in unserer, ja, so auf normal in Anführungszeichen getrimmten Gesellschaft eine Mutterschaft zu leben mit Selbstfürsorge und mit Diagnosefindung, wenn das eigene Kind eben nicht in dieses vorgefertigte Raster, in die vorgefertigte Form hineinpasst. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du einiges für dich mitnehmen wirst. Ich hätte mich noch stundenlang mit Kira unterhalten können und ich glaube, es wird auf jeden Fall noch eine Fortführung unseres Gesprächs geben. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören, beim Lauschen. Und wenn du magst, dann hinterlass uns total gerne ein kleines Feedback, ein paar Sterne, sodass dieser Podcast sich weiter verteilt, dass möglichst viele Mütter an diesem Gespräch und an, ja, diesem tiefen Schatz, der in dem Gespräch liegt, teilhaben können, dass wir uns untereinander vernetzen. Und kontaktiere auch total gerne Kira. In den Shownotes findest du ihre wundervollen Angebote rund, ja, ums Mama sein. Und ja, jetzt von mir zu dir ganz viel Freude beim Zuhören und so schön, dass du hier bist. Liebe Kira Sarah, so schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass wir zwei heute Vormittag miteinander sprechen über Mama sein, das nehme ich jetzt mal als Überschrift, als große, und wir schauen, wohin es uns führt. Und ja, wenn du magst, gebe ich direkt mal das Wort an dich. Stell dich gerne mal so ein bisschen vor mit allem, was du von dir teilen magst. Und ja, ich freue mich, mit dir ins Gespräch zu kommen.
Ja, guten Morgen, Nina. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns heute treffen und zusammenfinden. Ich sitze so ganz ausgeschlafen hier in einem kleinen Dorf bei Göttingen. Unsere Jungs, wir haben drei Kinder. Die Jungs sind gerade in den Osterferien bei meinen Eltern und wir haben nur ein Kind, nämlich die jüngste Tochter. Ja, also die Kinder sind 10,5 und 8, das sind die Großen, und 5,5 ist unsere Tochter. Und es ist einfach der Wahnsinn. Eine Woche nur ein Kind zu haben
Oh ja.
mit Kita.
Wow,
Ja, und ich komme gerade aus einem Wochenende mit, alle drei Kinder haben Ringelröteln und diesem ganzen
Jackpot.
Wahnsinn. Und es ist so von 100 auf 0 zusammengesunken und auf einmal sind so viele Räume frei und ich bin gerade sehr, 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 sehr freudig darüber, wie geräumig die Woche ist. Ja, was besonders ist an unserer Familienkonstellation, ist, denke ich, dass mein Mann australisch ist. Also wir sind von zwei Seiten der Erde und ich bin eben mit meiner Familie ursprünglich aus dem Münsterland und er wohnt seine Familie ist bei Adelaide und so haben wir einen riesigen Spagat, um den Globus zu bewältigen. Und das Besondere ist auch, dass unser mittlerer Sohn irgendwann in der Kindheit, das kann ich ja gleich noch mal erzählen, auffällig geworden ist, mit Besonderheiten, die sich dann irgendwann zu einem Syndrom herauskristallisiert haben. Und ich kann gerne erzählen, wie das so ist, diese Reise mit einem Kind, was so leichte Besonderheiten hat. Aber ganz wichtig ist mir der Disclaimer zu sagen, die Mamas, die mit Kindern mit großen Besonderheiten leben, ne, was ja bei dir auch der Fall ist, die haben natürlich noch ganz andere Geschichten zu erzählen und auch, glaube ich, ja, die haben einfach andere Problematiken. Und die Mamas, die mit Kindern leben, die so im System mitmachen können, die haben dann wieder andere Problematiken. Und meins ist so ein Dazwischen, wo er einerseits jetzt zum Beispiel auf eine staatliche Schule geht, also auf die Dorfschule, aber dann eben auch mit Begleitung dort ist. Ja, also es ist so ein Dazwischen, wo ich bin. Und ich finde das sehr erzählenswert, um ehrlich zu sein, weil das Besonderheiten sind, da kommt Frau sonst nicht so drauf, was das alles bedeuten kann. Ja, das ist so mein familiäres und mein Mama-Leben. Mhm. Davon abgesehen machen mein Mann und ich unser Familien- und Berufsleben beide 50-50. Also wir arbeiten beide nicht voll. Das finde ich wichtig zu sagen. Also er arbeitet eben auch nicht voll und hat auch zwei Nachmittage mit den Kindern zum Beispiel. Und so kann ich zwei Nachmittage in Yogakursen verbringen, die ich unterrichte, auch schon seit 12 Jahren. Ne? Das ist so meine Spezialisierung, das perinatale Yoga vor und nach der Geburt. Und da habe ich jetzt inzwischen mit über 1000 Frauen im Kreis gesessen, über so viele Jahre und immer wieder im Sharing, immer wieder gehört, wie es so steht um die Mutterschaft. Und ich denke, ich bin sowas wie eine Mutteraktivistin geworden darüber, dass ich das Gefühl habe, da ist etwas so im Argen, da ist etwas so im gesellschaftlichen Argen, darum da, an dem Ort, wo die Mamas ein ganzes Dorf ersetzen. Ja, wir wissen ja, es braucht immer ein Dorf für jedes Kind. Und ich sehe in meinem Erleben einzelne Mamas das ganze Dorf sein. Sowohl der Teil des Dorfes, der Einkommen generiert, als auch der Teil des Dorfes, der sich um Haushalt kümmert, die Kinder kümmert. Und das ist eine wahnsinnige Schieflage, die ich da beobachte. Und eine Sache, die ich gemacht habe, ist, dass ich eine eigene Yoga-Ausbildung entwickelt habe im prä- und postnatalen Yoga, die Mutter einfach so ganz ins Zentrum stellt. Das scheint total offensichtlich im Prä-Post-Yoga, aber es ist schon noch erstaunlich, wenn wir genau hingucken, wie viel es dann doch auch wieder um die Babys geht.
Ja,
Ich liebe ja Kinder. Es ist alles in bester Ordnung, dass es den Babys gut geht. Aber in meiner ganzen Lebensphilosophie steht die Mutter im Zentrum. Und es geht in erster Linie darum, dass es der Mutter gut geht. Und wenn es der Mutter gut geht, dann geht es auch den Kindern so gut wie möglich. Sie haben natürlich auch noch ihre eigenen Päckchen, das muss man auch sagen. Ne? Ja, und seit ein paar Jahren bilde ich aus in dem Bereich und bin da extrem erfüllt. Wir haben jetzt gerade wieder einen Ausbildungszyklus beendet, jetzt im Februar. Und es sind ja 14 ganz fantastische Präpostlehrerinnen in die Welt geströmt. Und es ist eine unglaublich beglückende Arbeit, eine unglaublich erfüllende Arbeit, die, ja, um ehrlich zu sein, auch sehr über das Yoga hinausgeht, weil es eben um so Themen geht wie die Matriszenz. Ja, also diesen Prozess des Mutterwerdens, was bedeutet das überhaupt alles? Um so Themen geht wie, Moment mal, was leben wir denn gerade für ein System um die Mutterschaft herum und warum ist es systemisch, dass es den Müttern schlecht geht? Dass viele das Gefühl haben, hey, das ist ja gar nicht so toll, wie ich dachte. Muss an mir liegen, ne? Das ist ja dann immer der Trugschluss, weil irgendwas muss ich falsch machen. Und wenn wir dann angucken, uns andere Systeme anzuschauen, wo die Mutter im Zentrum ist, dann sehen wir, ach so, ja stimmt, wenn ich so einen Support hätte, wenn ich so ein Dorf, so einen Support um mich herum hätte, klar, könnte ich dann auch blühen in dieser Mutterschaft. Ja, um so Dinge geht es. Und ganz stark halt um den Mama-Körper, ne? Das ist so meine Liebelei mit der körperlichen Reise der Mutterschaft, dem Verkörpertsein als Mutter. Ja.
Ja. Mamas Yoga, gell? Ich habe das mal gehört in einem anderen Podcast, in dem ich dich das erste Mal gehört habe. Und da hast du auch darüber berichtet, wie du Mama geworden bist und wie deine Schwangerschaften verlaufen sind. Und mein erster Impuls, und das darf ich dir jetzt einfach mal hier so sagen, das habe ich dir, glaube ich, weiß nicht, ob ich dir es damals in einer E-Mail geschrieben habe oder ob ich es dir jetzt sage, mein erster Impuls war damals, bei ihr geht alles glatt. Weißt du, wie ich meine? Mein erster Impuls war, guck mal, 3 Kinder und es hört sich alles so
so heil an. Das war damals so mein erstes. Und ich habe dir so gerne gelauscht und dann hast du aber mehr erzählt und in diesem Gespräch, und dann ging es auch um Mamas Yoga und wie du das siehst und mit Tantra. Und du hast es so ehrlich in die Welt rausgetragen und es hat mich so berührt, weil ich am Ende dieses Gesprächs, was ich da gehört habe, gemerkt habe, es geht ja gar nicht darum, dass alles so heil ist, wie wir uns das gerne so vorstellen und wünschen. Und auch du hast in deiner Mutterschaft Momente, in denen du struggles und in denen du Sorgen hast und ja, wo die Kämpferin in dir gefragt ist und gleichzeitig auch wieder die Sanfte. Und das hat mich so, so mitgenommen, dass ich dir damals dann diese E-Mail auch schreiben musste und auch dir erzählt habe, dass ich eine Tochter habe, die mit Behinderung lebt. Und so sind wir dann ja in den Kontakt gekommen, ne? Kam mir jetzt gerade noch mal so, dass mein erster Gedanke damals war, da ist ja alles in bester Ordnung. Also weißt du, wie ich meine? Und dann habe ich gemerkt, ah, guck mal, was für eine Geschichte auch bei dir da ist und wie wertvoll es ist, dass wir das teilen. Und so sind wir ja auch ein bisschen auf das Gespräch von heute gekommen, dass wir eben über die Mutterschaft und über dieses ehrliche, ja, über das ehrliche Aufzeigen von Mutterschaft sprechen möchten und eben auch, wie es ist mit einem Kind, das Besonderheiten mitbringt. Ja, und ich fand es auch ganz schön, wie du eben gesagt hast, diese etwas kleineren, größeren Besonderheiten oder die Kinder, die vielleicht in der Gesellschaft mitlaufen und es gar nicht so sehr auffällt. Und ganz klar, alle, die hier zuhören und die mich auch kennen, wissen, wir sprechen immer von unserem Erleben, unserem eigenen Erleben. Und wenn wir das in die Welt rausgeben, dann können wir uns darüber eben auch mehr verbinden und sichtbar machen, dass es eben auch anders läuft, als das so in der Normalität vielleicht vorgesehen ist. Ja.
Ja, dann würde ich vielleicht danke Nina für die
Ja.
Rückmeldung. Das ist für mich immer so ein Schreck. Ich höre
Ja.
das tatsächlich häufiger. Es ist ein Schreck, wenn Frauen das so auf mich projizieren. Du hast das alles im Griff und bei dir läuft ja alles. Das kriege ich tatsächlich oft. Und gleichzeitig bin ich tatsächlich auch sehr im Frieden mit den Mutterschaften. Es gibt Themen, da bin ich nicht im Frieden, das sage ich schon mal gleich. das versuche ich immer gleichzeitig dazu zu sagen. Aber es ist auch ein Friede, der entstanden ist, weil ich in der Unterwelt war.
Genau, das war so spürbar für mich dann auch. Weißt du, das will ich jetzt gerade noch mal anhängen. Das war so spürbar für mich, weil du das nämlich alles auch erlebt hast und du das so für dich dann verändert hast oder auch lebst. Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt auch drauf, was du sagst. Entschuldigung, ich wollte dir auch nicht ins Wort fallen. Ja.
Ja, aber so, ne, so ist schon mal vielleicht das Schlusswort. Und jetzt können wir ja mal zum Anfang kommen. Also, ja, also ich mag einfach von unserem mittleren Sohn ein bisschen erzählen. Vielleicht fangen wir bei der Geburt an, die überraschend war. Ne, unser erster Sohn und tatsächlich auch die dritte Tochter, die sind beide sehr spät geboren, also sehr, sehr lang nach diesen vorgestellten, wie heißen sie mal, ET, ausgedachten Terminen, ja, wo ja nur 5% der Kinder geboren werden, also sehr lang danach. Und bei der Mittleren war das schon eine Überraschung, dass es vor dem Termin war. Und dass die Hebamme auch schon sagte, ach, guck mal, das ist ein zartes Baby schon im Bauch. Und die Geburt selber, dann aber tatsächlich meine schmerzhafteste war. Also es war eine sehr, sehr friedliche und sehr selbstbestimmte Hausgeburt, so wie die anderen beiden auch. Und ich weiß aber noch, dass ich unglaublich gelitten habe, dass ich es unglaublich schmerzhaft fand. Obwohl es ein zartes Baby war und obwohl es auch vor dem Termin war, dem errechneten. Und dennoch ist er ganz schön so im Wasser geboren und mit diesen Wolken aus Fruchtwasserflöckchen, diesen süßen Käseschmiere-Flöckchen. Also es war so ganz frühlinghaft und draußen blühten die Kirschen. Es war sehr zart zartes Erleben dieser Geburt und von der Energie, die es da für mich brauchte bei der Geburt, weiß ich noch, es war die Hingabe. Also der Große, der brauchte von mir wirklich so dieses, boah, jetzt los und Kraft und es ist richtig auch Geburtsarbeit. Die Dritte, die brauchte die Kalima und er hatte dann dieses, ich wollte das machen und los. Und das Rezept für seine Geburt war aber, ich muss mich hinlegen, am besten fast schlafen, völlig abgeben und dann sind die Wellen am produktivsten. Also es war schon da so ein Moment der Hingabe, wo ich wusste, wow, interessant, es ist jetzt eine ganz andere Qualität, die hier durchkommt. Und dann sah er schon so unsagbar knautschig aus. Also mein Mann hat ihn dann auch bei der Geburt sozusagen mit der Hebamme zusammen in Empfang genommen und er sagte nachher immer so diesen Satz, what am I looking at? Also er wusste überhaupt nicht, was genau da rauskommt, weil alles so knautschig war und er dann auch aussah, sein Kopf war natürlich ganz doll zusammengeschoben und hatte überall so Fältchen, so klein und haarig und wie so ein Chow-Chow, also unglaublich zerknautscht kam der raus. Später hat sich dieser Kopf dann auch sehr entfaltet, ist sehr groß geworden, dass es dann immer hieß, das ist eine Makrozephalie, also eine Großköpfigkeit, das hat sich inzwischen verwachsen, aber jetzt ist mir klar, warum das irgendwie besonders war, ne? Dass es sehr schmerzhaft war. Ja, und dann war er auf der Welt und es ging eigentlich schon ganz, vielleicht sogar schon in der ersten Nacht los, dass ich ihn an der Brust hatte und er sich begonnen hat, an der Milch zu verschlucken und dann auch so aufzuhören zu atmen. Und ich hatte dann so meine Handgriffe, wie ich ihn gedreht, gewendet habe, geklopft habe, dass er dann auch wieder geatmet hat. Und habe das so Nacht um Nacht mir einfach so angewöhnt. Und ich wusste auch, der atmet schon wieder. Aber ich weiß noch genau, einmal saßen wir am Essenstisch und er hatte wieder so einen Atemaussetzer. Und ich habe mit meinem Mann geredet und das Baby so in den Händen gewendet und geklopft. Und die Augen meines Mannes wurden immer größer, weil er dachte, ja, wann atmet denn das Kind endlich wieder? Ne? Aber er hat es dann immer wieder geschafft. Und durch dieses ständige Husten, dann hatte er einen Nabelbruch, ist auch nichts Schlimmes. Er hatte auch eine lange, sehr lange Gelbsucht. Da haben wir ihn immer in die Sonne gelegt. Ist eigentlich auch nichts so Schlimmes. Dann hatte er, also normalerweise, dann hatte er ganz, ganz viele Storchenbisse, das ist ja auch nichts Schlimmes, aber überall einfach auf dem Körper, auch im Gesicht, diese Storchenbisse. Dann haben wir irgendwann gesehen, ach schau mal, er spricht ja gar nicht die Babysprache, also diese 5 Worte, die Babys sagen, also so, nee, wenn sie trinken wollen oder au, wenn sie müde sind oder sie haben ja so Weingeräusche einfach und wir konnten ihn nicht verstehen. Das war ganz seltsam im Vergleich zum Großen. Und irgendwann habe ich gesehen, ja, schau mal, der hat die Zunge festgewachsen. Die war bis auf die Zahnreihe unten festgewachsen. Und er konnte dann so in dem Sinne halt nicht mit uns sprechen. Und weil ich dachte, das liegt auch dieses Verschlucken liegt daran, haben wir uns dann entschieden, dass wir das Zungenbändchen schneiden lassen. Fürchterliche Entscheidung, so, ne, für das Mama-Herz. Und dann konnte er die Zunge besser bewegen, aber hat sich immer noch verschluckt. Und es war aber alles so, also dadurch, dass wir zu Hause geblieben waren und die Hebamme jeden Tag kam, haben wir das so beobachtet, so hingenommen, ja, so ist es bei ihm. Und uns da eigentlich keinen großen Kopf gemacht. Und erst als er mit ein paar Wochen dann so eine ganz dicke Backe bekommen hat, dachte ich, Moment mal, mein Kind sieht ganz komisch aus, jetzt ist irgendwas. Bin den üblichen Weg gegangen, den wir so gehen, ne, zu meiner Osteopathin und hatte aber dann ein ganz, ganz seltsames Gefühl von, weißt du was, ich glaube, wir müssen ins Krankenhaus. Und es war für mich meine erste Krankenhauserfahrung in diesen Mutterschaften, weil der Große ja auch zu Hause kam und wir kennen das einfach nicht. Das ist bei uns einfach so. Und meine Intuition hat in dem Moment aber gesagt, seltsam, irgendwie mit diesem Kind müssen wir ins Krankenhaus. Und das hätte bei dem Großen, da wäre ich da nicht hingegangen, bin ich mir ziemlich sicher, auch nicht mit einer dicken Backe, da hätten wir abgewartet und es wäre wahrscheinlich gut gegangen. Ne, da sind wir, also je nach Moment, aber wir sind immer sehr stark so, bis dahin waren wir sehr mit Gesundheit gesegnet, sagen wir es mal so. Es war einfach nicht nötig. Und Dann war das eben so eine Parotitis, eine Ohrspeicheldrüsenentzündung, und er hatte dann gleich intravenös Antibiotikum bekommen, 10 Tage. Wir waren natürlich einkassiert, mussten dort bleiben. Und für mich war das ein ganz schön, es war ja noch Wochenbett, es war wirklich ein ganz schön krasses Erleben. Und so diese ersten Momente, wo diese Überwältigung, die im Krankenhaus oft geschehen muss, und wo ich als Mutter dann mithelfen muss, das war unglaublich schlimm für mich. Ne? Also wenn er dann ja einen Zugang gelegt bekommen muss und ich muss ihn halt stillhalten. Also das sind so Momente, die, glaube ich, alle kennen, die mit Kindern leben, die oft ins Krankenhaus müssen. Und wir haben seitdem einfach so viel bei so vielen Operationen und so immer wieder auch mithelfen müssen, das Kind zu fixieren. Und das sind ganz, 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 ganz schreckliche Momente. Ja, die war dann aber bald abgeheilt und ja, wir waren zu Hause und es ging so weiter. Und klar waren so rein optisch auch immer noch viele Dinge eigenartig, aber wir haben ihn einfach so gelassen. Es war so eine Zeit von, ja, er ist einfach, wie er ist, macht es auf seine Weise. Wir wollen ihn nicht so vergleichen mit dem Großen, so ist es. Und dann war es 2 Jahre später, dass ich, es war Februar, ich weiß es noch, sehr überraschend wieder schwanger war mit dem 3. Kind. Das war so eine Ups-Schwangerschaft, die aber gleich in der ersten Reaktion zum Glück total erwünscht war, wo ich auch erleichtert war, dass ich gemerkt habe, oh, ich freue mich aber total, und ich hatte auch die Babysachen noch nicht weggeworfen. Ich glaube, da war ein heimlicher Wunsch, war da. Obwohl ich das freiwillig wirklich nie entschieden hatte, weil wir schon wirklich so gefordert waren mit den beiden Jungs. Das war einfach genug eigentlich, aber dann hatte sich noch jemand eingeschlichen. Und im März wären wir eigentlich nach Australien geflogen zur Familie, und da war der Mittlere dann aber so extrem krank, so, also Bronchitis, und er hatte so viele gerade Atemwegserkrankungen, weil er zum Beispiel, seitdem wir dieses Zungenbändchen geschnitten hatten, da hing immer die Zunge raus. Und ich dachte schon, oh Mist, hätten wir das mal nicht gemacht. Vielleicht wäre die Zunge dann noch drin. Aber es ist eben auch so eine Hypotonie einfach im Mundbereich. Und er hat immer den Mund offen, atmet immer durch den Mund. Und das macht ja unsagbar viele Infekte, ja, die dann auf den Atemapparat gehen. Und damit hatten wir eh viel zu tun. Und in diesem März 2018 war das dann extrem. Der hat gehustet, also wie ein Rentner. Wenn wir irgendwo in der Öffentlichkeit waren, haben sich immer alle umgedreht und konnten sich nicht vorstellen, dass das aus so einem kleinen Kind rauskommt, diese Wahnsinnsgeräusche. Und dann habe ich entschieden, weil mir auch ein bisschen übel war, dass ich nicht mitfliege nach Australien, sondern eben ihn zu Hause dann pflege. Ein wahnsinnig anstrengender Monat. Hm. Schwanger, frisch, übel, zu Hause mit einem sehr, 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 sehr kranken Kind. Und es war schon auch etwas, wo ich wieder dachte, hier stimmt doch was nicht. Und es war dann ja am Ende des Monats ungefähr, dass wir eine U hatten, eine U7, glaube ich. Und die Ärztin dann sagte, ja, weißt du, also wenn so viele Dinge zusammenkommen, auch wenn sie alle nicht schlimm sind, dann ist da wahrscheinlich ein Syndrom hinter. Mhm. Die Krippe hatte auch schon angefangen zu sagen, passt auf, der ist ja bilingual, ja, aber selbst bilingual müsste jetzt mal ein Lautieren kommen, müsste mal irgendwas passieren. Aber von seiner Seite war immer nur ein großes Schweigen oder so ein Krächzen. Also er hat einfach sich nicht so geäußert wie andere Kinder. Ne? Ja, und es war natürlich ein Schock, frisch schwanger, in einem eigentlich überlasteten Zustand. Und dann noch das Zweite als besonders diagnostiziert zu bekommen. Das war ein sehr schwieriger Sommer, wo ich dann aber auch auf Syndromsuche gegangen bin, also in allen möglichen Spezialkliniken, und nichts gefunden werden konnte. Dann hatten wir noch so kleine Problemchen, wie zum Beispiel, dass er immer ohne Ende an seiner, er hatte so eine Flasche mit Wasser, also seine Dadai hieß die später, als er dann lautieren konnte. Und die Ärztinnen dachten dann, dass er vielleicht so eine Diabetes insipidus hatte, also einen unstillbaren Durst. Und boah, dann waren wir wieder im Krankenhaus für, ich glaube, das war die schlimmste Untersuchung. Das war nämlich ein Durstversuch. Ultra heißer Sommer, es war fast 40 Grad, es war so heiß. Und eben dieses Kind hat normalerweise 2,5 Liter getrunken. Ne? Also für so ein ganz kleines Wesen ist das viel zu viel, das ist auch schlecht für die Niere. Er hat einfach gekippt und gekippt. Und dann war der Durstversuch so, dass wir ihm einfach, waren das 24 Stunden, kein Wasser geben durften. Und wir als Eltern eben auch die Aufsichtspflicht hatten. Und dann da in diesem heißen Klinikum saßen und er, ja, ihn irgendwie begleiten mussten bei seinem unstillbaren Durst, den wir nicht stillen durften. Und da konnte er ja schon so tapsen und hat immer versucht, sich an die Desinfektionsspender dran zu hängen, um irgendwie an Flüssigkeit zu kommen. Also es war eine richtig furchtbare Zeit. Und ich habe auch dann ganz am Ende, irgendwann bin ich auch eingeschritten, weil ich gesagt habe, Leute, ihr seht, die Niere kann Harnstoff bilden. Das Pipi ist gelb, ja, es muss jetzt abgebrochen werden. Und dennoch ist es einfach ganz schwer zu ertragen, sowas mit so einem kleinen Kind. Und was dann auch noch passierte, ist, dass der Chefarzt mich herbeigerufen hat und gesagt hat: Also wissen Sie was, ich mache den Job so lange, ich sehe Ihr Kind mit all den Besonderheiten, Rektusdiastase, also leicht offene Bauchdecke und dieser Nabelbruch, er hatte noch einen Leistenbruch, ich sehe die Storchenbisse, ich sehe die Makrozephalie, ich sehe die Makroglossie, also diese große Zunge, ich sehe diese ganzen Hörbesonderheiten. Das alles aufgezählt hat einen Namen und der Name ist Beckwith Wiedemann und mir ist ganz egal, was die Gendiagnostik sagt, das ist das Syndrom, was er hat. Das kann ich Ihnen per Sichtdiagnose sagen, stellen Sie sich mal drauf ein. Ja, und die Frage war halt, worauf stelle ich mich denn ein? Und er sagte, dass das Kind einfach in jedem Moment Krebs bekommen kann. Und da habe ich gesagt, was für ein Krebs? Jeden. Also Hautkrebs, Lymphkrebs, Muskelkrebs, jeder Leberfleck, jeder Huckel, es kann alles jeden Moment Krebs sein.
Das hat er dir einfach mal so gesagt.
Ja, also auch so, genau.
Völlig ja.
Ja, also einfach als Information. Und ich dachte so.
So wie heute scheint draußen die Sonne und morgen kann es regnen.
Und hier ist die Liste der Wetterdaten. Genau, hier ist das, was zu erwarten ist. Ne? Und es war dann ja hochschwanger.
Ja. Du wusstest
Ein
ja gar nicht. Ja.
ja, und dann war ich erstmal sehr sprachlos, habe ein bisschen gegoogelt, was niemand tun sollte. Niemals medizinische Dinge googeln, das ist gar nicht die beste Idee. Und habe dann innerlich aber beschlossen, mit meinem Mann zusammen, wir können nicht mit so einer Todesangst leben. Wir können nicht dieses Angstfeld auch ranlassen, weder an uns noch an das Kind. Sonst geht das ja gar nicht, irgendwie klarzukommen. Wir müssen im Vertrauen sein, wir müssen jeden Tag genießen und feiern. Und wenn es soweit käme, dann können wir uns immer noch die Sorgen machen. Aber bis dahin müssen wir ein Feld von Vertrauen aufbauen. Das war das eine. Und das andere ist, also ich habe ja auch noch einen quasi Nebenberuf, wo ich an der Uni bin, auch in der LehrerInnenausbildung und schon so was Forschendes einfach in mir habe. Und ich dachte auch so, nee, ich will auch diese Diagnose nicht so stehen lassen. Ich muss jetzt rausfinden, was es noch sein könnte. Und das ist dann auch geschehen und wir sind dann, ja, wir haben es tatsächlich auch geschafft, dass er hier am Uniklinikum in Göttingen sein ganzes Genom gelesen bekommen hat. Also auch das etwas, was ich so von meiner normalen Einstellung her gar nicht gut heißen würde, aber in diesem Fall mit diesem Kind und meiner inneren Thematik wusste ich muss wissen, was es ist. Sonst ist es einfach zu belastend. Und ja, nach Jahren, das war jetzt auch erst letztes Jahr, kam dann das Ergebnis. Da wurde einfach ein Buchstabendreher gefunden. Und das Syndrom heißt jetzt wiederum Coffin Cyrus, also nichts, was jemand kennen müsste. Es gibt nämlich auch nur 200 bekannte Fälle auf der Erde. Also es ist einfach eine super seltene Genbesonderheit. Und damit geht ein Herr, und es ist harmlos, also jetzt Happy End. Also es ist so, klar kann das was im Gehirn machen. Und er hat da auch, hab ich dann auch testen lassen, er hat da auch eine riesige Zyste sitzen, die aber auch nichts macht. Es kann was im Herzen machen, das hatte er am Anfang auch, hat sich verwachsen. Es kann was im Hörbereich machen, das hat er, hat ein Hörgerät, hat eine Hörschwäche. Es kann eine Kleinwüchsigkeit machen, ja, genau, er ist klein, wird wahrscheinlich auch immer klein bleiben. Und dennoch, ne, im Vergleich zu dem ersten, was für ein Segen. Ja, was für ein Segen, einfach mit einem kleinen Kind, da kann ich wirklich leben. Und ja, so ist da einfach eine unglaubliche Erleichterung in diesem medizinischen Sinne jetzt endlich erreicht. Happy End. Ne? Also es war wirklich wie einmal so richtig rein in die Unterwelt. Und jetzt gerade sind wir oben, aber sowas ist ja auch zyklisch. Ja, also ich weiß ja auch nicht, was noch kommt, und bin darauf eingestellt, dass es auch immer wieder solche Zyklen geben kann. Das heißt jetzt so ganz körperlich, medizinisch, wir haben natürlich eine wahnsinnige Begleitung im Gange, also sowohl im SPZ, wo wir hinfahren, als auch über die Hörschwäche, ne, mit der Hörgerätsversorgung und Ohrentests. Die Augen haben Besonderheiten, da sind wir dann immer augenärztlich begleitet. Der Kiefer hat so eine schmale, so eine Fehlstellung einfach, kieferorthopädisch, zahnärztlich. Und dann hat er Schuheinlagen. Also er hat so von oben bis unten alle möglichen Hilfsmittel, was aber in mir eine wahnsinnige Dankbarkeit macht, um ehrlich zu sein. Also ich habe da das Gefühl, in diesem, was ja viele haben, entweder oder, ne, entweder jetzt wirklich Schulmedizin oder Alternativmedizin. Und wir kamen eigentlich eher vom Alternativmedizinischen, und ich habe aber einen wahnsinnigen Frieden mit all dem, was die Schulmedizin kann in solchen Fällen. Ja, und wie unglaublich privilegiert es ist, hier in Deutschland zu sein, zum Beispiel auch im Vergleich zu Australien, und da so eine wahnsinnige Begleitung zu haben auf so vielen Ebenen. Und da ist ganz viel Und entstanden. Also braucht jetzt nicht entweder oder zu sein. Mit diesem Kind ist es das große Und. Ja, dieses tantrische Prinzip, das habe ich da auf dieser Ebene sehr gelernt. Ja.
Es war auch gerade ein Gedanke von mir. Erstmal danke, dass du das so geteilt hast mit uns. Und es war auch ein Gedanke von mir, als du zu Beginn gesagt hast, eigentlich, also mit Krankenhaus und so, das war nie Thema bei euch. Und dann ging es los, erste Krankenhausbesuche. Und die ziehen sich natürlich auch in die Länge. Und ich weiß, wie das ist, mit einem Kind im Krankenhaus zu sein. Wir waren ja auch sehr, sehr lange im Krankenhaus, bis wir überhaupt mal raus konnten. Und dann war bei mir eben auch diese Frage, wie ist es jetzt für dich? Und das hast du gerade schon beantwortet, indem du gesagt hast, es ist kein Entweder-Oder, sondern ein Und, dass es diese ganzen Möglichkeiten gibt. Und auch wenn es eben diese Hilfsmittel sind, sie sind ja dafür da, um das Leben zu erleichtern für die Person, die sie nutzt. Ne? Und wie gut es ist, dass es das auch gibt. Und gleichzeitig dachte ich eben auch, wie lang eure Reise ja jetzt auch schon war, bis ihr jetzt, ich meine, du hast gesagt, letztes Jahr die Diagnose dann bekommen habt, also es sind ja Jahre vergangen, 7 Jahre, 8 Jahre fast, bis ihr überhaupt mal was, ja, gefühlt in der Hand hattet, und gleichzeitig ist es ja aber auch wieder nichts. Ja, also so geht es mir immer so ein bisschen mit den Diagnosen, ja, die stehen auf dem Papier und da stehen mit der Zeit immer mehr. Und ihr habt jetzt aber so lange gesucht, um überhaupt einmal einen Anhaltspunkt zu haben. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es ja auch gerade ohne eine Diagnose sicherlich schwierig war, auch Unterstützung zu bekommen seitens von einem SPZ, seitens mit Hilfsmitteln, mit einer Begleitung, mit einer Versorgung, mit Institutionen an sich, weil es ja oft erstmal muss ja, also oft muss ja erstmal so eine feste Diagnose dastehen, bevor man überhaupt unterstützt wird. Wie ging es euch damit oder wie geht es euch damit?
Und das ist genau der Punkt, was, glaube ich, diese Reise von halb offensichtlich besonderen Kindern so besonders macht, ne? Dass du immer in diesem Dazwischen bist. Also sozial, gesellschaftlich zum Beispiel, was ich immer wieder beobachtet habe, ist, dass es so ein keckes Kerlchen, ne? So ein witziger Typ und so im Kontakt. Und gleichzeitig sehe ich dann immer bei den Menschen zuerst so eine Freude und dann irgendwann auch so eine Irritation. Die Kinder auf dem Spielplatz, die dann sagen, ey Mama, was ist mit dem? Weil sie es halt nicht sofort einordnen können. Ne? Und da ist tatsächlich einer unserer Tricks, dass wir gerne dieses Hörgerät dann auch anziehen. Denn sobald es sichtbar ist, ist allen Menschen klar, okay, das muss ich jetzt hier ein bisschen anders interpretieren. Und dann sind Menschen ja auch viel wohlwollender, wenn sie wissen, das ist einfach ein besonderes Kind und nicht einfach ein ultralautes, aufdringliches, wie heißt das, distanzloses Kind, was ja auch zutrifft. Aber, ja, und das hilft dann immer. Aber es ist, glaube ich, die medizinische Reise war so eine Unterwelt, aber ich muss sagen, dass so diese soziale Reise noch eine zweite Unterwelt ist, in die ich immer wieder abtauche. Und das fing eigentlich gleich mit dem ersten Institutionswechsel an, von Krippe in Kita, dass ja dann klar wurde, oh, er braucht einen I-Platz. Und die Kita im gleichen Haus sagte, wir haben jetzt aber keinen I-Platz frei. Und wenn er in die I-Gruppe kommt, dann nimmt er ja den anderen Kindern die Plätze weg, weil ja, glaube ich, pro I-Kind werden 3 Plätze geblockt so. Ja. Und dann war erstmal da die Tür zu. Und dann habe ich mich beraten lassen und es hieß nur, Eltern von I-Kindern müssen immer kämpfen und ich wusste gar nicht genau, was das meint und habe es dann aber sofort gemerkt. Ne, musste sofort meinen ersten Brief aufsetzen, zu sagen, ey, er ist aber doch auch ein Geschwisterkind und er ist doch schon in der Einrichtung so natürlich muss der in diese Gruppe. Ja, und dann war das zum Glück auch eine Kita, die das sofort eingesehen hat und alles möglich gemacht hat. Und also es ist in meiner Erfahrung mit den Institutionen wirklich Licht und Schatten. Es gibt immer wieder dieses erste Nein und immer wieder wird die Tür vor der Nase zugeschlagen und nee, dieses Kind nicht. Und dann gibt es die einzelnen HeldInnen, die wirklich den Karren aus dem Matsch rausziehen, ne? Und die wirklich die wollen, uns zum Beispiel jetzt ermöglichen, wirklich, dass er teilhaben kann am gesellschaftlichen Leben. Ja, dann war er da in dieser wundervollen Kita-Gruppe und dann sind wir umgezogen. Ne, sowas tut man natürlich nicht mit besonderen Kindern.
Umzuziehen.
Niemals. Ja, weil wir dann natürlich an einem neuen Ort waren, wo die Kleine ohne Probleme in den Kindergarten aufgenommen wurde, der Große ohne Probleme in die Schule. Aber die Kita sofort gesagt hat, nee, wir schaffen das nicht. Ne? Das ist auch ihr gutes Recht, aber es ist trotzdem super hart, als Eltern zu hören, also dieses Kind jetzt nicht. Es ist ein Riesenschmerz, wenn das Kind einfach nicht mitmachen darf. Und was wir dann tun mussten, war, jeden Tag zur anderen Seite von Göttingen zu fahren. Also wir hatten jeden Tag 2 Stunden Autofahrt, um ihn in seinen alten Kindergarten zu bringen. Und es war auch nur dank der Gnade des alten Kindergartens, dass sie ihn behalten haben, obwohl er nicht mehr, also eigentlich hätten wir ohne dastehen können, ohne weiteres. Der wäre aus dem System gefallen. Ne? Und so mussten wir als Eltern das eben mit diesen 2 Stunden Zeit auffangen und dann eben auch mit Wahnsinnskosten, ne? Also einfach Benzingeld. Das war irre, was uns das gekostet hat, an Nerven, an Zeit, an Geld, ihn immer wieder in seine alte Einrichtung zu kutschieren. Und als dann klar wurde, er wird hier im Kindergarten nicht unterkommen und wir konnten nicht mehr, haben wir entschieden, na gut, ja, da muss er jetzt in die Schule. Ja, er war 6,5, klassisches Schulalter. Wir würden ihn gerne noch ein Jahr lassen, aber wir können nicht mehr. Dann müssen wir ihn jetzt einschulen. Und dann habe ich, weiß ich so, es war Januar, dass ich angefangen habe, mich zu informieren, wie kann ich denn jetzt irgendwie es ihm möglich machen, ne, mit sonderpädagogischem Förderbedarf und mit einer Schulbegleitung in diese Dorfschule zu kommen. Und es war ein Wahnsinns-Act. Ja, beim Großen habe ich einen Zettel ausgefüllt und fertig war die Kiste. Und bei ihm habe ich 9 Monate
Wahnsinn.
Formularkram gemacht, ne? Und auch wirklich mit allen Finessen, wo ich über die Jahre auch sehr gut geworden bin, zu gucken, okay, die werden das ablehnen. Kein Amt will so viel Geld extra klar machen, nur für ein Kind. Aber wenn ich das Personal schon stelle, wenn ich den Förderbedarf schon habe, wenn ich das alles vorher organisiere, dann können sie fast gar nicht mehr. Dann haben sie keine Argumente mehr. Und auf diese Art und Weise habe ich das dann gemacht, ja, dass ich eine unglaublich tolle Schulbegleiterin klar gemacht habe und oh, wirklich von langer Hand alles eingeleitet habe, dass er dann letzten Endes eingeschult werden konnte. Also was für eine Aufregung auch. Und ich würde sagen, seitdem er dann in die Schule gekommen ist, er ist jetzt in der 2. Klasse, da ist wirklich, hat sich wirklich so ein Blatt gewendet, dass wirklich Licht reingekommen ist, weil ja dann auch dieses Syndrom klar wurde und weil in der Schule seine Klassenlehrerin wirklich will. Ja, also sie will inklusiv arbeiten, auch wenn es eine ganz normale Dorfschule ist und es ist eine kleine Klasse, was für seine Hörschwäche super ist. Und er hat eben diese Frau, die sagt, er ist willkommen. Genau, und das ist richtig viel wert. Und dann hatte er oder hat er immer noch eine unglaubliche Förderlehrerin, die ihn sehr im Blick hat, die ihn da sehr reingecoacht hat im ersten Jahr. Und dann eben noch diese Schulbegleiterin, die eben immer auf seinen Fersen ist. Ja, und damit ist er in einer sehr guten Situation und siehe da, fachlich, der geht so ab. Der ist so gut in Mathe, der ist so gut in Rechtschreibung, also alles, was so System hat, ein Buchstaben nach dem anderen, das fließt ihm so rein. Er ist Stier, ne? So alles so ganz strukturiert. Und er liebt dieses staatliche Schulsystem, das passt zu ihm. Emotional, sozial ist es natürlich eine Riesenbaustelle. Und ich bin heilfroh, dass es eine Frau gibt, die da wirklich für ihn da ist und eine willige Umgebung. Ja. Ja, also das ist jetzt gerade das Licht. Durfte jetzt gerade auch mal seinen ersten Ganztag versuchen. Wir haben natürlich dann auch 13 Uhr ist Schicht, ne, weil die Schulbegleiterin nur bis 13 Uhr bezahlt wird. Das heißt, ich habe jeden Mittag um 12:45 muss, steht das Essen auf dem Tisch, weil halt das Kind nicht länger betreut werden darf, ne? Was auch eine krasse Benachteiligung ist, was so Arbeitszeit angeht zum Beispiel. Aber jetzt darf er auch mal einen Tag Ganztag versuchen und ich bin unglaublich optimistisch gerade. Ich bin super positiv gestimmt, dass er da gerade auf einem guten Weg ist. Solange wir nicht umziehen.
Nein, das macht ihr jetzt nicht. Das dürft ihr jetzt aktuell, muss es warten.
Nie wieder machen, oh meine
Genau.
Güte.
Aber ja, weißt du, wir können jetzt, es ist schön, dass wir da auch lachen können und dass du sagst, aktuell ist da Licht und ihr seid auf einem guten Weg und gleichzeitig, also das macht ja auch Mut, ja? Und gleichzeitig ist natürlich ist sehr schmerzhaft für mein Empfinden, immer wieder gespiegelt zu bekommen, das eigene Kind ist gerade nicht erwünscht, so wie es ist.
Ja.
Oder es passt eben so, wie es ist, nicht in unser System hinein. Und wie wichtig es dann auch ist, dass es solche, du hast jetzt gesagt, die Klassenlehrerin oder Schulleiterin, ich weiß nicht genau, dass es so welche gibt, die sagen, nee, und wir machen das jetzt gemeinsam. Wir hatten hier auch in der, auch im Dorf, in der Grundschule jetzt gerade ein Gespräch und ja, wenn unsere Tochter hier in die Schule geht, das wird auf jeden Fall viele, viele, viele Barrieren haben, weil wir ja einfach die körperliche Behinderung mit haben. Und trotzdem sind wir hier auf eine Rektorin gestoßen, die so offen war und so herzlich und erst einmal gesagt hat, was ist möglich und nicht direkt, was ist nicht möglich. Denn das ist ja, glaube ich, das, was uns Müttern so oft entgegenkommt. Nein, erstmal, nee, nee, das geht nicht. Da, das ist nicht möglich, das können wir nicht stemmen, das können wir nicht tragen, dafür sind wir nicht ausgebildet, dafür ist das Gebäude nicht beschaffen. Es gibt ja unglaublich viele Gründe, warum etwas nicht funktionieren kann. Und diesen Ansatz zu leben, auch wirklich zu sagen, warum nicht? Wir schauen, wie wir es möglich machen können. Das ist einfach so, also eigentlich sollte es selbstverständlich sein. Also,
Ja,
ne, es ist, überleg mal. ein Kind muss 2 Stunden hin und her gefahren werden, weil der andere Kindergarten sagt, das können wir nicht machen. Es geht hier um ein Kind. Ich finde es immer wieder ganz, ganz schmerzhaft und gleichzeitig so wichtig. Und das hast du jetzt auch gemacht, nach Lösungen zu schauen. Wir sind ja irgendwie gezwungen, es selbst in die Hand zu nehmen, möchte ich mal sagen. Wir wissen ja schon, okay, wenn wir einen Antrag so und so formulieren, werden wir eine Ablehnung bekommen. Wir könnten aber den und den Weg gehen. Gleichzeitig ist es natürlich unglaublich kräftezehrend auch, weil es braucht ja viel, viel Kraft, viel, viel Zeit, ja, diese Zeit aufzubringen, sich mit solchen Formularen und diesen ganzen systemischen Vorgaben auseinanderzusetzen und zu schauen, wie bekomme ich mein Kind in dieses System hinein, so wie es ist.
Ja, ja. Ganz genau. Ja? Ganz genau. Ja. Und bei uns ist es offensichtlich, ne? Aber für mich geht dann auch die weitere Frage auf, welches Kind ist denn überhaupt normal? Ne? Also eigentlich bräuchte ja hat jedes Kind solche, vielleicht ist es wahrnehmungsbegabt, vielleicht hat es irgendwie nur eine leichte Besonderheit, ja, und es geht ja so viel und so. Und ich feiere wirklich die HeldInnen, die Alliierten, die Allies sozusagen, die das möglich machen, auch auf Kosten ihrer eigenen Zeit, auf Kosten ihres eigenen Engagements. Das feiere ich absolut. Und gleichzeitig kann ich auch denen keinen Vorwurf machen, die auch genau sagen können, hier ist unsere Kapazitätsgrenze und wir können nicht noch mehr leisten. Das ist so. Und das sind ja dann auch wiederum nicht die Einzelnen, die das verantworten, sondern ein Quadratmeter pro Kind in der Kita diese ganzen Dinge. Ja, ja. Ja, also ich denke, das ist genau das Feld, wo ich immer wieder auch tiefe innere Prozesse habe und wo es Atmen braucht, wo es zum Glück halt auch diese ganzen Yoga-Techniken braucht.
Wollte ich dich nämlich jetzt gerade fragen. Genau. Guck mal raus.
Oh, ich sag's dir.
Gibt's was? Immer schwierig, ne? Ich finde es immer schwierig zu sagen, wir können jetzt hier keine 5 Punkte nennen und dann läuft alles easy. Das ist ja Quatsch, aber was trägt dich da so durch? Also, was begleitet dich oder wie sorgst du in dem Moment für dich? Magst du uns da nochmal mit reinnehmen ein bisschen?
Ja, ich nenne das für mich innerlich so, dass ich eben den Weg der Mutter gehe. Das ist die Überschrift und das bedeutet für mich innerlich, auch das hat ganz viele Ebenen, das ist was Großes. Ein ganz großer Teil davon ist eben das Ja zu meinen Emotionen zum Beispiel. Und in dem Moment, wo ich es schaffe, ein Erleben, was unglaublich herausfordernd ist, auf die Emotion zu bringen, also die Emotion zu fühlen, die ganzen Stories raus, die Geschichten und so weiter. Und die Person hat gesagt, und das ist und oh, und wenn dann oh, das raus, sondern was ist das pure körperliche Gefühl? Was ist wirklich die Shakti, nenne ich das mal, in dem, was ich hier gerade erlebe? Dann habe ich schon gewonnen innerlich, weil ich mit Gefühlen gelernt habe, umzugehen. Also dann wirklich die Gefühle kommen zu lassen, wie die Wellen bei der Geburt und sie wirklich und da sein zu lassen und es tut weh und wo ist es im Körper und wie tut es weh. Und dann gehen die Wellen ja auch wieder. Ne? Das ist so, hat ja im Vorgespräch diese Segelmetapher. Ja? Es ist wirklich so dieses mit den Wellen, die Wellen zu reiten, die Wellen zu nehmen, ohne da jetzt die Schleusen dicht zu machen, ne? Und dann fängt es nämlich an, weh zu tun, aber wirklich in dieses körperlich-emotionale Erleben zu gehen, wenn es richtig hart wird, das ist mein Weg, damit umzugehen. Also eigentlich voll rein. Und dann geht es auch wieder raus. Und das ist so als Mikroübung natürlich leicht gesagt. Dahinter, deswegen nenne ich das Weg der Mutter, da steht ja dieses ganze Dasein, diese ganze Haltung dem Leben gegenüber, die so stark auch im Yoga gegründet ist bei mir. Und ich denke, das ist etwas, was uns den meisten Mamas ja nicht in die Wiege gelegt wurde, dass wir so eine tiefe Verwurzelung haben, so eine tiefe Verankerung in das, wie wir dem Leben begegnen, sondern, was ich ja immer wieder sehe bei den Frauen, jede muss da immer wieder bei A anfangen und ihren eigenen Weg finden und ihre eigenen Wurzeln finden. Aber diejenigen, die so eine Ahnung haben von, ah, guck mal, und das ist mir wirklich wichtig und dafür gehe ich wirklich und genau so mag ich dem Leben begegnen und genau das ist meine Authentizität, dass es da viel, viel leichter ist. Und jetzt so als ganz sichtbares Beispiel, manchmal habe ich das so, wenn Mamas zum Beispiel stark gläubig sind, dann geht es denen so viel besser. Und ich denke mir immer so, ja, du hast es gut, ja, gerade wenn du es von zu Hause bekommen hast. Das ist unglaublich hilfreich in diesen krassen Wellen der Mutterschaft. Die meisten von uns haben es aber nicht so, sondern dürfen sich das selber auf den Weg machen. Ne? Und ich denke, das ist die Wurzel und eine sichtbare Praxis ist dieser Umgang mit den Emotionen. Ja. Und vielleicht auch eine sehr, sehr, sehr radikale Selbstfürsorge. Also wenn ich sage Weg der Mutter, dann bedeutet das auch, dass ich mich wirklich sehr radikal ins Zentrum stelle und so dieses mütterliche Prinzip der Fürsorge für das Leben erstmal tief in mir kultiviere. Also die Art und Weise, wie ich mit mir umgehe, da kann ich ja wirklich viel dran drehen. Und ob ich zum Beispiel eine strenge innere Stimme, eine strenge innere Kritikerin wirklich walten lasse oder ob ich mich in der PMS-Zeit mit ihr hinsetze, ihr wirklich zuhöre und sie dann dort an ihrem Platz lasse und den Rest des Zyklus mich nicht von der inneren Stimme so überrennen lasse, von dieser kritischen Stimme, sondern einfach in eine sehr fürsorgliche innere Haltung mir selbst gegenüber komme. Das ist für mich Selbstfürsorge auf der tiefsten Ebene. Dann im Umgang mit meinen Kindern. Also ich würde sagen, ich habe eine mütterzentrierte Mutterschaft, also wo ich wirklich auch meinen Kindern gegenüber schaue, dass es mir gut geht und sehr klar darin bin, auch meine Grenzen zu formulieren und auch ein Nein zu setzen. Bin ich da klar geworden. Und ich glaube, das hat viel mit dieser Unterweltreise zu tun, dass ich wirklich kompromisslos gucken muss, dass es mir gut geht, weil wir jetzt ja einfach auch Jahre der maßlosen Überforderung hinter uns haben. Da war ja auch noch Covid und Homeschooling und Homeoffice und so in dieser ganzen.
Ja, auch noch das Leben außenrum, ne?
Oh, da ist ja noch das alles. Und das hat mich da wirklich sehr radikal gemacht, in dem, wie ich gucken möchte, dass es mir gut geht. Und was dann im Äußeren so an Selbstfürsorge und so passiert, das ist eigentlich nur ein Spiegel. Ne? Manchmal bedeutet das, wow, ich habe Lust zu kochen und es gibt eine üppige Mahlzeit für die ganze Familie. Und manchmal bedeutet das, oh nee, wow, ich habe Lust auf Zeit für mich und es gibt was ganz Einfaches. Also das Außen ist jetzt erstmal sekundär, aber da ist so was Tiefes Inneres gewachsen, auch über die Zeit, dass ich, es muss mir einfach gut gehen, sonst schaffe ich das ja alles nicht.
Ja, ja, ja. Jeder kann da voll mit dir gehen, weil es bei mir sehr, sehr ähnlich ist. Und
ja.
Es so wenig um das, genau, eigentlich weniger um das Außensichtbare ist, sondern das, was innen in uns. Also ich kann es auch immer ganz schwer erklären, da die Basis, da ist so ein tiefes Vertrauen irgendwie. Ich kann es, die Worte finde ich manchmal nicht so gut dafür, aber in mir ist auch eine Basis, die auf tiefem Vertrauen besteht, dass ich dieses Leben lebe und dieses Leben auch mit meiner Tochter genauso, wie sie ist, lebe und es gar keinen Grund gibt, mich zu Hause zu verstecken, die Tür zuzumachen und dieses Leben nicht zu leben. Ne? Also es geht so auch ganz viel um, was du am Anfang gesagt hast. Du hast gesagt, für die Geburt hat es ganz viel Hingabe gebraucht. Ja, und das war bei mir auch so direkt so, dass ich so dachte, ja, und das ist es ja auch das, was es jetzt, also bei mir zumindest ist es ganz stark auch die Hingabe für dieses Leben und für mein Kind und für mich als Mutter, ja, für uns als Familie in diese Hingabe reinzugehen und da mitzufließen und auch, na genau, du hast gesagt, wir hatten es im Vorgespräch, ich habe gesagt, so ein bisschen wie so ein Segelflieger, da so mitzugehen und einmal werden wir hochgewirbelt und vielleicht haut es uns auch mal wirklich nieder in diese Unterwelt, Wir sind ganz, ganz tief. Und da wieder rauszukommen, dieses Licht wieder mitzunehmen, ja, das ist nicht damit getan. Ich mache jeden Tag 3 Yoga-Übungen und trinke
den und den Tee. Ne?
Genau, sondern das ist genau das, es ist da von innen heraus. Und ich glaube auch, das ist eben diese Erfahrung, die jede einzelne Frau, jede einzelne Mutter macht und sich da auch hingeben darf und eben auch diese Emotion, diese Gefühlswelt als Teil von sich sehen darf. Ne? Mhm. Ja.
Ja. Ja, absolut. Also ich denke, so im Ganzen kann das auf jeden Fall eine Geschichte sein, die Mut macht. Also ich sehe oft bei meinen Schwangeren auch so diese große Angst vor Besonderheiten und kann da jetzt nur für meine spezielle Erfahrung sagen, für mich ist das ein unglaublicher Segen. Also da sind einfach nochmal innere Räume aufgegangen, die hätte ich sonst nie kennenlernen dürfen. Da ist eine innere, eben auch dieses, was du sagst, dieses Vertrauen, wie das gewachsen ist, wachsen musste. Und es ist aber auch gewachsen, was eine Gelassenheit macht. Weiß nicht, ob ich die sonst hätte. Da ist was gewachsen, was ich auch sehr liebe, nämlich diese Interdependenz, also dieses, ich brauche andere. Das ist für mich persönlich ganz wichtig auf meiner Reise, weil ich so sehr, ne, ich lebe mein Leben und ich kann doch alles alleine, also auf diese Independence so gedrillt war und jetzt über meinen Sohn so lernen darf, nee, Moment mal, es ist so toll, dass es das Dorf gibt und wenn er mal wieder im Dorf, also er darf zur Bushaltestelle laufen, das ist gerade unser Lernfeld. Ja. Und das geht nicht immer gut, ja, und wenn dann da irgendwas ist, dann ruft das Dorf mich an. Also wie oft ich Anrufe kriege von deinem Sohn, hält dir gerade Autos an, der steht gerade mitten auf der Straße, der macht dies oder das. Und es ist wahnsinnig toll, das zu spüren, dass ich mich auch auf andere verlassen kann. Mhm. Und das hätte ich sonst nicht mit den Kindern, die so besser mitlaufen. Ja. Das ist schon, das ist was sehr, sehr Schönes. Ja.
Wir könnten, glaube ich, noch Stunden sprechen und auch über dieses, über das Thema, dieses Dorf zu haben und sich da auch diesen Anspruch zu nehmen, zu fragen, auch eine Bitte zu stellen, etwas anzunehmen. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz, ganz großes Feld, was die Mamas auch noch für sich mehr in Anspruch nehmen dürfen, auf jeden Fall. Und vielleicht sprechen wir noch mal in einer zweiten Folge drüber, wenn du Lust hast. Dann können wir mal gucken. Es wäre auf jeden Fall noch mal spannend zu sehen. Genau, aber ja, für mich können wir es, glaube ich, so rund machen, auch langsam. Gibt es noch irgendwas, was jetzt gerade noch so bei dir ist, was du noch sagen möchtest oder was es für dich noch braucht, um unser Gespräch für heute zumindest einmal rund zu machen?
Nein, ich bin rund. Ich bin zufrieden.
Schön. Ja, dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Und ich liebe es ja sowieso sehr, dir zuzuhören und da jetzt auch noch mit dir sprechen zu dürfen. Das war, ja, das berührt mich einfach tief, weil das so eine... Ich mag gar kein Wort dazu sagen, weil das würde es vielleicht schmälern. Das, was so transportiert wird von dir, ist einfach ganz, ganz, ganz sehr tief und kraftvoll. Vielen, vielen Dank dafür. Kann ich gar nicht anders sagen. Und ich glaube, dass du mit deinem Teilen hier ganz vielen Mamas ja ein Licht sein wirst und eben genau das auch zeigst, ne? Diesen Mut. Es kann Mut machen. Und das heißt nicht, dass das Leben auf einmal nicht mehr lebenswert ist. Und es gibt Wege. Und die Kinder sind wundervoll. Und ja, sie können uns auch nerven. Sie können alles.
Ich wollte gerade sagen, es ist nicht leicht. Das habe ich an keinem Zeitpunkt gesagt.
Es ist Wir haben nicht darüber gesprochen, dass es leicht ist.
Aber nein, das wollen wir auch nicht sagen. Es kann trotzdem gut sein.
Ja, genau, es ist nicht leicht und es kann trotzdem gut sein. Mhm. Ja, ja. Vielen Dank an dich.
Großer Dank, Nina. Ja, ich bin sehr berührt auch von dem Raum, den du hier öffnest, dieser fürsorgliche Raum für die Mamas.
Ja. Alles, alles Liebe.
Dir auch.